An diesem dritten Samstag wollen wir versuchen, dieses Thema der Apologetik ein bisschen abzurunden. Ich will zwei Dinge tun. Dies war, was wir am ersten Samstag gemacht hatten. Ihr erinnert euch noch, dass wir gesprochen hatten über Weltanschauungen und was eine gute und was eine schlechte oder was eine funktionierende und eine nicht funktionierende Weltanschauung ist. Und wir hatten gesehen, was der Unterschied in der Weltanschauung ist zwischen einer christlichen Weltanschauung und einer materialistischen oder naturalistischen Weltanschauung. Und vor allem der größte Unterschied ist, dass die naturalistische Weltanschauung ja die Realität nicht komplett beschreiben kann. Dass es immer beschränkt bleibt, dass es immer unsicher bleibt. Es gibt immer Dinge, die wir nicht wissen können, wo wir selbst nicht wissen können, ob das ansatzmäßig stimmt oder nicht. Dann letztes Wochenende hatten wir sehr hart gearbeitet, um ein bisschen Evidenz zu generieren, was diese Weltanschauung angeht. Nämlich Weltanschauung ist ja eine abstrakte Idee und die Frage ist immer, wenn ich zur echten Welt gehe, zur echten Naturwissenschaft oder zum echten Leben, wie sieht das aus, wie funktioniert das? Und wir hatten drei Themen behandelt, die sehr viel Evidenz produzieren, was das christliche Weltbild angeht und sehr viel Evidenz gegen das naturalistische Weltbild. Das erste war, wir hatten ein bisschen Mathematik angeschaut, formale Systeme, der Versuch, ein naturalistisches oder materialistisches Weltbild zu modellieren. Und wir haben gesehen, 1931, wer war das? Schauen wir mal, wie genau ihr noch zugehört habt. Wie hieß der Mann? Kurt Gödel. Wenn ihr einen Namen auf eure Liste setzt, Kurt Gödel, war eins der größten Mathematiker des letzten Jahrhunderts sicherlich. Kurt Gödel hat den Inkomplettheitsbeweis geliefert. Das heißt, jedes algorithmische oder formale System ist nie imstand, eine gesamte Realität zu beschreiben oder auch eine Aussage zu machen, ob eine Aussage gänzlich wahr ist oder nicht. Inkomplettheitsbeweis, Johann von Neumann hat nur zitiert, hat gesagt, das naturalistische Experiment ist mit diesem Beweis gescheitert. Gescheitert, ne? Das ist das Wort, was er benutzt hat. Dann sind wir weitergegangen und haben uns ein bisschen über Quantenphysik unterhalten und hatten gesehen, dass die Quantenphysik, die eins der erfolgreichsten theoretischen Konstrukte der Naturwissenschaft der letzten 150 Jahre ist, und das muss man betonen, sehr erfolgreich, was die praktische Voraussage angeht und solche Sachen, dass auch die Quantenphysik voraussetzte, dass eine Transzendenz existiert, die nicht für uns zugänglich ist. Ne? Und dann hatten wir abgeschlossen mit der Kosmologie, für mich eines der spannendsten Fächer. Und die moderne Kosmologie hat uns gezeigt, wie genau Gott sein musste, was das Abstimmen der kosmologischen Faktoren oder Grundeigenschaften angeht, um eine Welt zu haben, in der Leben existieren kann. Wir hatten gesehen, dass die Chance dagegen, dass das per Zufall geschieht, kleiner ist als die Anzahl der Moleküle, die in dem Universum existieren. Also absolut dramatisch und beeindruckend. Und was ich heute machen will, ist, in dem ersten Vortrag will ich ein bisschen über biologische Aspekte sprechen, also das, was wir klassisch als Evolutionstheorie benennen. Das heißt, Ursprung des Lebens, wie hat sich das Leben entwickelt und wie ist es von einem Zellorganismen zu Multizellenorganismen und letztendlich zu Menschen gekommen. Spannendes Gebiet, Riesengebiet, könnte ich auch wochenlang drüber reden. Ich werde eben versuchen, die interessantesten Punkte ein bisschen anzuticken, sodass ihr seht, wie die Argumente laufen. Und dann zum Abschluss will ich noch einen letzten Vortrag halten, das ist der zweite dann. Und da will ich drüber sprechen, wie eine Naturwissenschaft aussieht, die wieder zurückgekehrt ist zu einer christlichen Basis. Denn eigentlich waren es vor allem die Christen, die die ersten Naturwissenschaftler waren, historisch gesehen, sicherlich im Westen, ne? Und auch als Alternative zum Osten. Wir dürfen nicht vergessen, die Ostreligionen haben nie eine effektive Wissenschaft entwickelt, Hinduismus, Buddhismus und so weiter. Die haben keine Wissenschaft entwickelt, so wie wir das im Westen entwickelt haben, ne? Und selbst der Islam, der ja auch beteiligt war an der Entwicklung der Wissenschaft, ist eigentlich eine Abzweigung, eine Verirrung des Christentums im Sinne des Monotheismus. In diesem letzten Vortrag will ich dann zeigen, was geschieht, wenn man christliche Weltanschauungen und christliche Prämissen benutzt, um Naturwissenschaften zu machen, sodass wir verstehen, wie wunderbar Naturwissenschaft ist, wenn wir das auf das christliche Weltbild basieren. Das ist, was wir machen wollen. Ich will dies ein bisschen interaktiv tun, so wie wir das die letzten Samstage auch getan haben. Wenn ihr Fragen habt über spezifische Punkte des Verständnisses, dann gleich fragen. Nicht, dass ihr dann stundenlang verloren seid in dem Vortrag. Das ist nicht Sinn der Übung. Und wie gesagt, nach der zweiten Vorlesung haben wir dann noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren und zum Debattieren, um eure Ideen ein bisschen besser zu entwickeln. Okay. Fangen wir an mit dem Thema, wie ist das Leben entstanden? Abiogenese heißt das Entstehen des Lebens und Speciation heißt die Entwicklung der verschiedenen Spezies. Das heißt Leben als Gesamtkonzept. Wie ist das entstanden? Das ist natürlich eine ganz heiße Frage. Und dann, wie, als wir einmal das Leben hatten, wie kam es zu der enormen Vielfalt des Lebens, die wir heutzutage sehen können? Und im Sinne der Interaktion will ich dann jemanden von euch fragen. Erstmal 1. Mose 1, 21 bis 27 vorzulesen. Und dann danach jemand kann noch 1. Mose 2, 7 vorlesen. Eben, um mal zu verstehen, wie die Bibel dieses Thema sieht. Wer liest vor? Ja, Burkhard. Okay. Was ist der erste Eindruck, wenn ihr diesen Abschnitt durchlest? Einfach mal spontan. Das tut gut, mal so einen Abschnitt zu lesen aus der Bibel und mal das ein bisschen auf sich wirken zu lassen, sodass wir verstehen können, was die Bibel aussagt. Und das erste allgemeine Ausdruck. Gott hat geschaffen, ja. Er sprach, ja, das ist sehr interessant, wie hat er es gemacht, er hat gesprochen, das war sein Wort, ja. Und es geschah, genau. Und wenn wir diese Passage anschauen, habt ihr das Gefühl, dass da jemand etwas aussagt, was er versteht und was er verstanden hat, oder ist das ein bisschen durcheinander oder ein bisschen wirr oder wahr, wenn ihr diesen Text lest? Es klingt nach absolutem Plan und es ist eigentlich sehr deutlich und sehr klar und sehr einsichtlich gegliedert. Wenn ich diesen Text lese, dann weiß ich genau, was zumindest der Autor aussagen wollte. Ja, man hat nicht das Gefühl, dass da hier irgendjemand ein bisschen durcheinander ist und irgendeine Idee produziert, sondern es ist sehr klar formuliert. Was ist klar formuliert? Das Erste ist, dass der Ursprung von der Schöpfung im Sinne der Biologie, das war Gott. Ja, hier haben wir all die Tiere zumindest, über die Pflanzen, das habe ich ausgelassen, weil das noch ein bisschen einfacher ist. Aber ich wollte mal hier auf die Tiere konzentrieren. Es ist klar, dass Gott alle Tiere geschaffen hat. Was noch klar ist, ist, dass er die Tiere auf eine gegliederte Art und Weise geschaffen hat. Ne? Das kommt aus diesem Text sehr klar hervor. Und was klar ist, ist, dass er nicht ein Wesen geschaffen hat und das hat sich dann entwickelt in all die Wesen, die wir sehen auf der Erde, sondern die verschiedenen Arten hat er geschaffen. Jedes war eine eigene Idee und bildet eine geschlossene Einheit. Und ich sage all diese Dinge, nämlich wenn wir zur Evolution kommen, werden wir sehen, dass das ganz anders aussieht. Ne? Die Tatsache, dass jedes Lebewesen nach seiner Art geschaffen wurde, habt ihr eine Idee, was das bedeutet? Wie würdet ihr Art übersetzen? Das ist nämlich ein ganz spezifischer Ausdruck in dem hebräischen Text. Ja, und es geht hier nicht über Spezies, das heißt über einen Hund oder über eine Katze oder über einen Elefanten oder so. Es geht über etwas größere Gruppen und es ist viel Arbeit auf dem Gebiet gemacht. Ja. Eigenschaften, ja, es ist eine Gruppe, die durch Eigenschaften definiert wird, aber es ist interessant, es sind nicht nur die Eigenschaften, die sie definieren, sondern Gattungen ist sicherlich kein schlechter Ausdruck. Das sind alle Tiersorten innerhalb einer Gruppe, die miteinander reproduzieren können. Das heißt zum Beispiel, ein Pferd ist eine Spezies, ne? Aber ich habe ein Pferd, ich habe einen Esel, ich habe ein Zebra, ich habe einen Gnu, ich habe lauter pferdeartige Tiere, die können alle untereinander junge Kinder produzieren oder Abkömmlinge produzieren. Und die sind alle relativ lebensfest. Das heißt, sie können gut leben und sie sind nicht degeneriert in dieser Form. Das heißt, jede Art ist ein Pool von Tieren, die miteinander Kinder produzieren können. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Idee. Und es ist nicht die gleiche Idee wie Spezies. Ja. Gott hat nicht jede einzelne Spezies geschaffen, sondern er hat größere Gruppen geschaffen von Arten. Kind ist das englische Wort, die untereinander fruchtbar sind und die eine große Auswahl von Eigenschaften haben, aus denen dann selektiert werden kann. Und was geschehen ist, ist wahrscheinlich, dass Gott bestimmte Arten produziert hat. Die wurden dann in die Welt gesetzt und durch den Druck der Umwelt, in der sie gelebt haben, wurden dann bestimmte von dem ganzen Pool von Eigenschaften selektiert, die sie dann besonders gut leben ließen in bestimmten Teilen der Erde, wo sie waren. Das heißt, es ist sehr klar, dass Gott die verschiedenen Arten spezifisch geschaffen hat und dass er auch der Ursprung von diesen Ideen ist. Das andere ist, dass er dann etwas anderes geschaffen hat, und das wird ein bisschen anders beschrieben. Und aus diesem Text, was ist das? Das ist der Mensch. Und was sagt es über den Menschen, was es nicht über die Tiere sagt? Nach seinem Bild. Interessant. Der Rest des Lebens hat Gott geschaffen, und dass sie lebendig waren, ist etwas, was nur Gott liefern konnte. Und dass sie bestimmte Eigenschaften hatten, das ist auch etwas, was Gott geliefert hat. Aber es wird nirgendwo gesagt, dass die Tiere im Bildnis Gottes geschaffen wurden. Ja, das ist eindeutig exklusiv, ausschließlich für den Menschen. Und wie sagt es, dass der Mensch gemacht wurde? Nach dem Bildnis Gottes. Und dann wurde gesagt, noch was Zweites, das ist auch sehr wichtig, weil das nirgendwo anders gesagt wird. Die lebende Seele, ja, das ist der zweite Punkt, da werden wir noch drüber sprechen. Und das dritte?
Er schuf sie als Mann und Frau.
Das wird bei den anderen Tieren nicht gesagt, obwohl wir davon ausgehen müssen, dass es so war, aber es wird nur beim Menschen wird das betont gesagt. Und das heißt, dass diese Grundeigenschaften, diese Grundverschiedenheit zwischen Mann und Frau etwas ist, das sehr wichtig war beim Menschen und das viel ausgeprägter ist beim Menschen oder wahrscheinlich auch qualitativ anders ist als bei den Tieren. Dann ist noch ein letzter Punkt. 1,26, zweite Phrase. Er soll herrschen. Das wurde auch nicht gesagt über die anderen Tiere, dass sie herrschen sollen über die Schöpfung. Es wird gesagt, dass der Mensch herrschen soll, ne? Das heißt, aus diesem Paket sehen wir, warum in dem christlichen Weltbild der Mensch immer eine sehr besondere Position hat und eine Position der Diskontinuität hat. Er ist nicht ein Teil des Tierreiches in dem Sinne in der Bibel, sondern ist ein spezifisches Produkt mit spezifischen Eigenschaften, die ihn deutlich unterscheiden und qualitativ und quantitativ höher setzen als den Rest der Mensch, als der Rest der tierischen Schöpfung. Ne? Und diesen einen Satz, den wollte ich nochmal wiederholen, und das war ein sehr gutes Kommentar. In 2 Vers 7 wird gesagt, wie wurde der Mensch lebendig? Was hat Gott getan? Er haucht ihm den Odem ein. Was ist das für ein Wort? Weiß jemand? Atem. Ruach ist das hebräische Wort. Und Ruach bedeutet auch das Gleiche wie der Heilige Geist. Das heißt, dieser Geist des Lebens ist etwas, was spezifisch von Gott kommt. Und die Tatsache, dass Gott diese Eigenschaft in den Menschen eingeatmet hat, das erst hat ihn lebendig im vollen Sinne des Wortes gemacht. Und wir sehen zum Beispiel, als Jesus starb auf dem Kreuz, hat er das gleiche Wort, Pneuma, auf Griechisch benutzt, als er starb. Er hat seinen Geist aufgegeben und er hörte auf zu leben. Das heißt, der Geist, den Gott eingeatmet hat, der kommt von Gott, der ist ein essentieller Bestandteil von Gott und es ist das, was uns lebendig macht. Und da werden wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen. Dies ein bisschen zur Einführung. Wir könnten auch viel mehr sagen über den Text. Es ist absolut die Mühe wert, das mal sehr genau durchzulesen und auch ein Wörterbuch mitzunehmen für die hebräischen Grundbegriffe, die benutzt wurden, weil dieser Text ist sehr spezifisch geschrieben. Das ist eigentlich im wahren Sinne des Wortes ein wissenschaftlicher Text. Er ist präzise, er ist genau, man weiß genau, worüber es geht. hat keine Grauzonen und es ist klar, wer was getan hat und was das Resultat war. Jetzt will ich mal zum Kontrast einen definitiven Text aus Wikipedia über die Evolution euch zitieren, nur dass ihr mal ein Gefühl kriegt, wie verschieden der Geschmack von dieser ganzen Beschreibung ist. Wikipedia, ich glaube, jeder weiß, was Wikipedia ist, wird generell akzeptiert als eine gute Quelle von zeitgemäßer oder zeitgenössischem Denken. Dies ist der erste Satz, der in dem Teil über Evolution in Wikipedia steht. Und Evolution ist eine Veränderung in den Charakteristiken der biologischen Population über verschiedene Generationen, die vererbt werden. Ja? Denkt mal über diesen Satz nach, was sagt er? Ist das etwas Deutliches? Ist das etwas, womit man etwas anfangen könnte? Ist das etwas, was man in der Schule lernen wollte, um etwas zu verstehen? Also ich persönlich finde das doch ein bisschen vage. Mir sagt das effektiv nichts. Mechanistisch sicherlich nichts. Der Satz geht weiter. Evolutionäre Prozesse produzieren Diversität an jedem Niveau oder auf jedem Level von biologischer Organisation, inklusive Spezies, individuelle Organismen und Molekülen, so als DNA und Proteine. Wiederum die Frage, seid ihr schlauer, wenn ihr diesen Satz gehört habt? Also ich muss sagen, ich habe mich hingesetzt und ich habe den Wikipedia-Eintrag eine halbe Stunde lang studiert und ich war danach noch weniger schlau als am Anfang, ganz ehrlich gesagt. Also wenn du das vergleichst mit dem biblischen Text, sicherlich kein Vergleich. Aber es sind zwei Grundbehauptungen. Das erste ist, es hat irgendetwas mit Vererbung zu tun. Wir wissen, dass Charles Darwin seine Evolutionstheorie formuliert hat, ehe er von Mendel wusste und ehe wir irgendetwas über Genetik wussten. Deswegen, wenn Darwin über Vererbung gesprochen hat, dann hat er keine Ahnung, wie das funktioniert und was das ist. Und das als Hauptpunkt der Evolutionstheorie zu setzen, ist schon ein Problem in diesem Sinn. Also das erste, Vererbung, irgendwas mit Vererbung, aber genau was, ist auch nicht deutlich aus dem Satz. Und zweitens Diversität in jedem Niveau der biologischen Organisation. Das ist natürlich auch ein sehr breiter Ausdruck. Was bedeutet Diversität? Was bedeutet jedes Niveau der biologischen Organisation? Und das ist anspruchsvoll, Spezies bis Proteinmoleküle. Also viel breiter könnte man es eigentlich nicht formulieren. Das ist ein typischer Wikipedia-Eintrag. Erst die Definition, das war der erste Absatz. Dann der zweite, dann kommt so ein bisschen Hintergrund. Jetzt fängt es wirklich an, interessant zu werden. Ohne irgendwelchen Übergang, unmittelbar geht es über zu diesem Satz. Alles Leben auf der Erde stammt von einem letzten universalen Vorgänger oder Ancestor-Vorgänger, wo all die Tiere hervorkamen, der circa 3,8 bis 3,5 Billionen Jahre her lebte. Das ist natürlich relativ genau, wo all diese Dinge herkommen, wird uns nicht gesagt. Dann ein schöner Satz, wiederholte Speziierung, das heißt Produzieren von Spezies und die Divergenz in dem Leben können geschlossen werden aus geteilten Sets von biochemischen und morphologischen Eigenschaften. Das ist auch ein sehr eleganter Satz, wenn man darüber denkt, weil es mehr versteckt, als es aufdeckt. Aber es wird effektiv behauptet, dass die individuellen Spezies, die das Leben darstellt, ein Elefant ist doch anders als ein Affe oder als ein Insekt oder so etwas, dass die das Resultat sind von geteilten biologischen, biochemischen und morphologischen Eigenschaften. Das heißt biochemisch die ganze Chemie des Lebens, das ist schon wiederum ein sehr breiter Ausdruck. Und morphologisch, das heißt wie der Körper strukturiert ist, also dass alle Tiere zum Beispiel Arme und Beine haben oder solche Sachen. Diese homologen Eigenschaften und Sequenzen sind ähnlicher zwischen Spezies, die einen näheren Vorgänger teilen und können benutzt werden, um die evolutionäre Geschichte zu rekonstruieren, sowohl von existierenden Spezies als auch aus Fossilien. Es ist wiederum eine sehr starke Behauptung, wenn man sich das überlegt. Ne? Weil die Frage ist, Sie sagen, dass das Tier ähnlich ist, bedeutet, dass sie einen gemeinsamen Vorgänger teilen, aber sie haben nicht bewiesen, dass das tatsächlich so ist. Ne? Dass es ähnlich sein Beweis ist für das Entwickeln von dem einen aus dem anderen, das ist ein sehr schwieriges Argument. Und das kann man wiederum, gutes Vorbild, ich gehe auf die Straße draußen und ich sehe einen Porsche, ich sehe einen Land Rover und ich sehe einen Dschungel Citroën oder so etwas und die haben alle vier Räder. Wenn ich evolutionäre Theorie laut dieser Definition anwende, dann sind die alle vom gleichen Fabrikanten beziehungsweise sie stammen voneinander. Das heißt, zuerst gab es einen Citroën und der wurde dann irgendwie mutiert und dann wurde er zum Land Rover und dann wurde dieser ein bisschen mutiert und er wurde zum Porsche und so weiter. Und wenn wir uns das Vorbild auf diese Art und Weise anschauen, dann verstehen wir, wie unsinnig dieser Satz ist. Bloß, dass Dinge ähnlich sind, das ist noch lange kein Beweis, dass sie miteinander verwandt sind oder dass sie sich voneinander entwickelt haben. Und das ist, was dieser Satz behauptet. Das heißt, eine sehr starke, sehr aggressive Aussage ohne irgendwelche Beweise. Und dann der letzte Satz, der bestehende Muster der Biodiversität, das ist auch ein schönes Wort, sind sowohl durch Speziierung als durch Aussterben beeinflusst worden. Das heißt, hier wird reingeschmuggelt die Idee, dass die Entwicklung von verschiedenen Tiersorten das Resultat ist einerseits von Aussterben. Wie das ein Mechanismus sein soll, ist für mich nicht ganz klar. Und bei dem Entwickeln von Spezies, ja, das ist, beschreibt den Prozess, aber der Mechanismus wird auch nicht beschrieben. Das heißt, vergleicht mal diese Seite mit dem vorherigen, was wir gelesen haben in der Bibel über die Schaffung des Lebens. Ich glaube, selbst ohne über Details zu sprechen, sehen wir, dass wir echt einen Kuddelmuddel haben hier bei der evolutionistischen Beschreibung des Ursprungs des Lebens. In Kontrast zu einer sehr deutlich und gut formulierten Beschreibung von einem Projekt, das Gott ausgeführt hat. Es hört leider nicht auf mit diesen Abschnitten, es geht weiter. Charles Darwin war der Erste, um eine wissenschaftliche Theorie, ein wissenschaftliches Argument für die Theorie der Evolution durch natürliche Selektion zu formulieren. Und hier sehen wir wieder das Propaganda-Element, nämlich das Wort Wissenschaft wird hier reingeschmuggelt als Beweis. Wissenschaftlich ist gleich gut, müssen wir verstehen und akzeptieren. Aber ihr erinnert euch, dass Wissenschaft, so wie der Naturalismus es definiert, doch ein sehr beschränkter Begriff ist. Ne? Wird aber hier benutzt. Ne? Natürliche Selektion. Evolution durch natürliche Selektion ist ein Prozess, der gefolgert werden kann von drei Fakten über tierische oder lebendige Populationen. Ne? Inferred, das ist nicht proven, sondern das heißt gefolgert, erstens. Und hier wird jetzt versucht, uns die Idee der natürlichen Selektion als Grundmechanismus der Evolutionstheorie zu verkaufen. Jetzt schauen wir uns mal diese drei Punkte an. Und da kann jeder sich seine eigenen Schlüsse ziehen, ob die wirklich überzeugend sind. Ne? Das erste ist, mehr Nachkommen werden produziert, als überleben können. Ne? Das ist Evidenzstück Nummer eins, sehr überzeugend, finde ich. Ne? Zweitens, die Eigenschaften sind verschieden innerhalb einer Population zwischen Individuen. Das heißt, wenn ich hier schaue, gibt es natürlich verschiedene. Jeder von euch sieht ein bisschen anders aus. Ne? Was zu verschiedenen Überlebensraten und Reproduktionsraten führt. Das ist wiederum auch, ich verstehe nicht ganz die Verbindung zwischen diesen zwei Ideen. Ne? Aber das, so steht es da. Und drittens, dass Unterschiede in Eigenschaften vererbbar sind. Das ist auch natürlich eine sehr schwierige Frage, denn natürlich hat die Vererbung etwas mit Vererbung von Eigenschaften zu tun. Aber dass alle Eigenschaften vererbbar sind, das ist natürlich auch wiederum eine schwierige Frage. Wenn ich jeden von euch mit einer Sprühdose blau anstreiche, dann sind eure Eigenschaften anders geworden. Aber ob das in der nächsten Generation auftritt, das weiß ich nicht. Ne? Oder wenn einer von euch zu enthusiastischer Motorradfahrer ist und dann minus ein Bein landet, Das würde heißen, dass all die Kinder, die dann danach produziert werden, keine Beine haben oder kein Bein haben oder solche Dinge. Das ist natürlich wiederum ein sehr schwieriges Argument und das hat eigentlich nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Und vor allem ich persönlich, und korrigiert mich, wenn ihr das besser versteht, aber wenn ich diese Liste von drei Eigenschaften anschaue, dann bin ich noch weniger überzeugt als zuvor, was eine natürliche Auslese als Grundmechanismus für die Evolution zur Erklärung von Spezies und Leben angeht. Kleine Erklärung, wenn Mitglieder einer Population sterben, werden sie ersetzt bei den Nachkommen von Eltern, die besser adaptiert sind zu überleben und zu reproduzieren in der Umwelt, in der die natürliche Selektion stattfindet. Wenn wir sagen, dass natürliche Selektion das Überleben ist von den Tieren, die besser adaptiert sind an eine Umwelt als die anderen, dann ist das eigentlich ein Nonsens, nämlich das erklärt hier keinen Mechanismus. Es sagt mir nicht, warum diese Tiere überleben und es sagt mir auch nicht, warum diese Eigenschaften bestehen. Es ist einfach eine Behauptung, die aufgestellt wird. Und das heißt effektiv per Definition, die Fitten, die überleben und welche sind die, die überleben, das sind die Fitten. Das ist also ein Zirkus Viciosus, ein Kreisdenken, Tautologie und bedeutet überhaupt nichts. Dieser Prozess schafft und präserviert Eigenschaften, die anscheinend, ich weiß nicht, warum das Wort anscheinend steht, anscheinend angepasst sind für die funktionellen Rollen, die sie ausüben. Ja, das ist auch wiederum eine Frage der Definition. Und die Definition bringt noch lange keine echte Erklärung, warum das geschieht. Es wird ein Etikett niedergesetzt, das heißt, fit ist Überleben. Ja, und Überleben ist fit. Aber was das erklärt und wo die Mechanismen herkommen, das besteht nicht. Ne? Und jetzt noch zwei sehr schöne Sätze zum Abschluss. Natürliche Auslese ist die einzige bekannte Ursache von Adaptationen. Das heißt, dass Eigenschaften sich verändern. Wiederum auch kein Mechanismus, weil natürlich Selektion selektiert Eigenschaften, aber es verändert sie nicht. Ne? Aber hier behaupten sie, das würde so sein. Aber nicht der einzige bekannte oder die einzige bekannte Ursache der Evolution. Ne? Andere nicht adaptive Ursachen der Evolution beinhalten Mutationen und genetische Drifte. Das heißt, dass es sich langsam in der Zeit verschiebt. Wiederum, wenn wir diese Seite anschauen, haben wir ein sehr undeutliches und vages Stück, das Definitionen und Ursachen und Mechanismen miteinander vermischt und die eigentlich keine überzeugende Ansicht gibt über, was Evolution ist und was es behauptet und wohin es führt. Eigenschaften. Das ist eins von den Schlüsselausdrücken in dieser Definition. Und die heiße Frage ist, was sind Eigenschaften, wie funktionieren die Eigenschaften und was ist ihr Ursprung? Und diese Frage ist bisher nicht beantwortet. Das heißt, wir müssen hier die zentrale Frage sofort stellen, wenn wir uns diese Definition der Evolutionstheorie anschauen. Eigenschaften, wo kommen sie her, was sind die Ursprünge und was sind die Mechanismen? Jetzt haben wir noch das letzte Stück des Propagandastückes. Das ist ein bisschen schmerzhaft, das kann ich mir vorstellen, aber da müssen wir durch, damit ihr versteht, worüber es geht. Denn diese Theorie wird als eines der größten wissenschaftlichen Errungenschaften der letzten 150, 200 Jahre beschrieben in der Literatur. Wenn eure Kinder in die Schule gehen und Biologie machen und über Evolution ausgebildet werden, dann werden sie so etwas vorgelegt kriegen. Es wird ihnen gesagt, dies ist das Nec-plus-Ultra, das ist das Allerbeste. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr versteht, was das in der Realität ist. Und dies ist nicht von irgendeinem Kreationisten geschrieben, dies ist von top-evolutionistischen Wissenschaftlern geschrieben für Wikipedia. Das reflektiert ihre Meinung, so wie sie das auch kommunizieren wollen. Am Beginn des frühen 20. Jahrhunderts wurde Genetik integriert in die Darwins Theorie der Evolution durch natürliche Selektion, durch die Disziplin der Populationsgenetik. Ich hatte gesagt, und hier, das wird bestätigt, Darwin hatte überhaupt keine Ahnung von Genetik. Er wusste nicht einmal von Mendel. Selbst diese Basis war ihm entgangen. Und jetzt versuchen sie natürlich, dieses Manko ein bisschen elegant abzudecken. Da wird gesagt, dass die Genetik integriert wurde durch die Disziplin der Populationsgenetik. Ja, das erklärt mir auch sehr wenig. Populationsgenetik heißt, ich schaue mir Vererbung in Populationen, in Bevölkerung an. Ne? Das hat mir auch noch nichts erklärt, das beschreibt höchstens das Phänomen. Ne? Die Wichtigkeit der natürlichen Selektion als Ursache der Evolution wurde akzeptiert in andere Gebiete der Biologie. Und es ist entsetzlich, wie eine solche schlecht formulierte Theorie in allen biologischen Wissenschaften mittlerweile Eingang gefunden hat. Ne? Bis vor 10 oder 15 Jahren blieben wir als Mediziner erspart, was dieses ganze Evolutionsthema anging, weil wir uns mit Krankheiten befasst haben. Aber mittlerweile ist die Evolution auch eingezogen in die Medizin und es hatte auch einen maßgeblichen Einfluss über die Einstellung, die wir Menschen gegenüber haben. Ne? Und eins der starken Entwicklungen ist die Eugenik, dass wir sagen, ja, Menschen mit schlechten Genen, die stören die Population, die sollte man lieber eliminieren oder man sollte ihnen nicht zulassen, dass sie reproduzieren, weil das die Populationsgenetik stört. Ne? Also so weit sind wir gekommen. Ne? Früher gehaltene Ideen über Evolution wie die Orthogenese und Fortschritt wurden obsolet. Wissenschaftlern bleiben dabei, verschiedene Aspekte der Evolution zu studieren, durch das Formulieren und Testen von Hypothesen. Ja, das würde ich schwer hoffen, wenn Sie Wissenschaft betreiben, dann muss das eigentlich geschehen. Das ist in jeder Wissenschaft so, ne? Sie konstruieren wissenschaftliche Theorien, benutzen observationelle Daten und üben Experimente aus, sowohl im Feld als auch im Labor. Dass so ein Satz in so einem Stück stehen muss, das finde ich eigentlich ziemlich schockierend, weil das eigentlich zur Basiseigenschaft von jeder Naturwissenschaft gehört, dass man eine Theorie aufstellt, dass man sich dann überlegt, wie kann ich die testen und dass ich sie dann teste im Experiment oder im Feld. Und das hier reinzuschreiben, das zeigt schon, wie schwach der Boden ist, auf dem die Theorie formuliert ist. Ne? Und dann wieder ein Propagandasatz. Biologen sind alle der Meinung, sind sich einig, dass Abstammung mit Modifikation eines der am meisten überzeugend und zuverlässig etablierten Fakten in der Naturwissenschaft ist. Ne? Das heißt, dieser Sumpf, durch den wir uns durchgearbeitet werden, das ist jetzt ein Standard für eine überzeugend bewiesene wissenschaftliche Theorie. Das an sich ist schon ziemlich schlimm. Und man kann verstehen, warum Physiker und Mathematiker und Chemiker die biologischen Wissenschaften häufig nicht ernst nehmen wollen, weil genau dieser Sumpf besteht und ein ernsthaftes Problem ist, was den Fortschritt der Entwicklung angeht. Entdeckungen in der evolutionären Biologie haben einen maßgeblichen Impact gehabt, nicht nur auf traditionelle Zweige der Biologie, aber auch in anderen akademischen Disziplinen, zum Beispiel Anthropologie und Psychologie. Und das ist, wo es dann besonders schlimm wird, ne? Und in der Gesellschaft in seinem Ganzen. Wiederum, wenn wir das anschauen und das vergleichen mit dem Text aus Genesis, den wir gelesen haben, da ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der eins ist kristallklar und deutlich formuliert und es werden Behauptungen aufgestellt, die nachprüfbar und die auch zu verstehen sind. Und hier haben wir einen Sumpf von propagandistischen Aussagen, die mit echten Naturwissenschaften, so wie das Karl Popper zum Beispiel definiert hat, nichts zu tun haben. Meine Meinung ist, dass wenn ich diesen Text anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass ich irregeführt werde. Dass jemand eine Idee hat, eine philosophische Idee, für die er keinen wissenschaftlichen Beweis hat und er versucht mir das irgendwie geschmackvoll zu machen. Aber das Problem ist keine Mechanismen. Wir haben in diesem ganzen Stück, ich habe jetzt 3 Seiten projiziert, keine Mechanismen und keine Evidenz. Jetzt werden wir mal Mechanismen und Evidenz und diese Problematik angehen. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen verstehen, was die Evolutionstheorie eigentlich in Wirklichkeit probiert zu tun. Weil ich glaube, ihr habt das gleiche Problem. Wenn ich dieses Wikipedia-Stück lese, dann weiß ich immer noch nicht, was Evolution ist und was es behauptet. Ne? Das Erste, was erklärt werden muss, wenn wir über die Evolutionstheorie sprechen, ist Abiogenese. Das heißt, die chemische Entwicklung von den komplexen Molekülen, die notwendig sind fürs Leben. Ne? Das Leben zeichnet sich im Vergleich zu anderen nicht lebenden Strukturen vor allem dadurch aus, dass es sehr kompliziert ist. Dass es sehr selektierte Moleküle auf eine sehr selektive Art und Weise, die extrem strukturspezifisch eingestellt ist oder bedacht ist, dass diese komplexen Moleküle sich irgendwie zu noch komplexeren Molekülen produzieren, die dann irgendwann die Bausteine des Lebens sind. Ne? Das Zweite, was dann geschehen muss, jetzt haben wir mal die Moleküle, die komplexen Moleküle, die notwendig sind für das Leben. Ne? Zum Beispiel Eiweiße oder Fette oder Kohlenhydrate oder solche Sachen. Ne? Aber das ist natürlich noch lange nicht das Leben. Die kann ich in meinem Labor auf dem Regal stehen lassen in seinen verschiedenen Gläsern. Die sind da, aber ich habe noch kein Leben. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass wir eine Zelle produzieren müssen. Das heißt, wir müssen die Systeme, die Grundlage von dem Funktionieren von einer Zelle, und das ist ein extrem komplexes Gebilde, die müssen wir beschreiben können und erklären können. Wir müssen sagen, was für Mechanismen sind das, wie werden sie kontrolliert, wo kommt die Information her und was ist ihr Ursprung, wie sind sie entstanden, historisch gesehen. Und das heißt, wir sprechen hier vor allem über Design und Coding. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück bei dem anthropomorphen Universum in dem letzten Samstag, wo wir gesehen haben, wie komplex das System ist, nur ein physikalisches Universum zu produzieren, das Leben unterstützen kann. Die Komplexität vom Leben, die notwendig ist, dass diese komplexen Moleküle auf eine Art und Weise funktionieren, dass ich Leben habe, das ist noch etliche Stufen komplexer, als was wir für das anthropomorphe Universum gemacht haben. Und es geht um das Design und Coding von der metabolischen Maschinerie. Die metabolische Maschinerie von Zellen ist fantastisch, ist eine Welt für sich. Es geht über die Organellen, die kleinen internen Organe, die bestehen, um bestimmte Funktionen auszuüben in der Zelle. Und es geht um das große Problem der Reproduktion. Das heißt, ich habe eine Zelle, naja, irgendwann müssen ja andere Zellen kommen, um irgendwie weiterzukommen in dem System. Das heißt, auch die Reproduktion muss geregelt werden. Extrem komplexer Prozess, der beschrieben und einen Ursprung haben muss. Wenn ich einmal eine Zelle habe, dann habe ich erst eine Zelle. Ne? Aber die Menschen, die hier sitzen, die bestehen ganz bestimmt nicht aus einer Zelle, sondern aus vielen. Das heißt, die nächste Stufe, die ich erklären muss, ist, wie komme ich von einer Zelle, die an sich schon ganz gut funktioniert als Einzeller, wie komme ich von diesem System zu den multizellulären Organismen, die eigentlich den Rest des Lebens darstellen. Ne? Und da geht es darum, dass dann individuelle Zellen in ihrer Funktion wieder zurückgedreht werden müssen und spezialisieren. Das heißt, ich habe eine Zelle, die Nerven produziert, oder ich habe eine Zelle, die Muskel produziert, oder ich habe eine Zelle, die Knochen produziert. Das sind alles Zellen mit bestimmten gemeinsamen Eigenschaften, aber auch mit ganz vielen Eigenschaften, die nicht die gleichen sind, sondern die völlig verschieden sind. Ne? Das heißt, ich muss Zellen spezialisieren, und wenn ich dann einmal eine Zellspezialisierung habe, dann habe ich noch die Spezies. Und da muss ich schauen, wie funktioniert diese Spezies. Und da kommen wir gegen ein Konzept, und das ist ein sehr wichtiges Konzept, das werde ich nochmal versuchen zu erklären, der spezifizierten oder der nicht reduzierbaren Komplexität. Das ist eine Schlüsselidee, die eigentlich schon in dem anthropomorphen Universum war, weil wir gesagt hatten, nur eine Kombination von universellen Konstanten macht es möglich, dass das Leben existiert. All die anderen, die sind unmöglich, ne? In der Biologie ist es genau das Gleiche, nur noch ein bisschen komplizierter. Nehmen wir ein Vorbild, ein Fahrrad. Was ist das Minimum, was ein Fahrrad ausmacht? Meinung? Eins? Zwei Räder, okay. Was noch? Muss ein Rahmen sein. Und was habe ich noch nötig? Antrieb. Und ich habe noch eins nötig, eigentlich. Sitz. Klingel, ja. Auch sehr wichtig. Ja. Das heißt, damit etwas ein Fahrrad ist, um seine Funktion als Fahrrad auszuüben, um mich von A nach B sicher in Düsseldorf im Stadtverkehr zu transportieren, habe ich eine Anzahl Eigenschaften nötig. Wenn ich das System einfacher mache und eins von diesen Eigenschaften wegnehmen, zum Beispiel das Vorderrad, habe ich dann ein funktionierendes Fahrrad? Habe ich ein Fahrrad? Eigentlich nicht. Was bedeutet das? Ist das nützlich? Das Fahrrad ist nutzlos. Gehen wir zurück zur einfachen Idee der Evolution, Auswahl von den fittesten oder Überleben von den fittesten Organismen. Ich habe ein Fahrrad mit zwei Rädern und ein Fahrrad mit einem Rad. Welches überlebt? Zweirad. Okay. Gut, das ist sehr wichtig. Nicht reduzierte Komplexität. Ich kann nicht weiter nach unten gehen. Wenn ein System ein bestimmtes Grad von Komplexität unterschreitet, dann ist es nicht mehr funktionsfähig. Oder zumindest weniger funktionsfähig. Das ist das Erste, was wichtig ist. Das Zweite ist spezifizierte Komplexheit. Das heißt, eine bestimmte Sammlung oder Sammlung von Eigenschaften, die machen das Fahrrad. Die zwei Räder plus der Rahmen, plus der Antrieb, plus die Klingel, plus den Sitz etc., die machen ein Fahrrad aus. Wenn diese Dinge nicht da sind, dann ist es auch kein Fahrrad. Jetzt müssen wir verstehen, dass der einzige Mechanismus, und das haben wir jetzt gelesen in diesem Wikipedia-Eintrag, der einzige Mechanismus, der angeblich bewiesen ist, um von einem Organismus zum anderen zu kommen, ob das jetzt ein einzelliger oder multizellulärer ist, ist Veränderung von Eigenschaften, die vererbt werden. Wie findet diese Veränderung statt? Hat jemand Ideen? Wie postuliert die Evolutionstheorie, dass diese Dinge stattfinden? Das Erstaunliche ist, es steht nicht mal in dieser Definition, aber eigentlich reden wir über Mutation. Das heißt, irgendetwas geschieht mit dem Vererbungsmechanismus von dem Organismus. Und der Vererbungsmechanismus, der definiert natürlich, der hat die Blaupause für diese Eigenschaften auf sich sitzen. Wie verändere ich diese Zellen durch Mutationen? Wisst ihr, was Mutationen sind? Defekte. Ja, effektiv ist eine Mutation das gleiche chemisch gesehen, wie dass sich das Fahrrad modifiziert, indem ich einen Hammer nehme. Und man kräftig auf den Rahmen haue oder auf die Reifen haue oder so etwas. Das ist effektiv, was die Modifikation ist. Jetzt ist die Frage, glaubt ihr, dass das mit dem Hauen, mit dem Hammer auf das Fahrrad Veränderungen produzieren wird, die adaptiv sind, also die das Fahrrad verbessern? Nee. Was wird geschehen, wenn ich auf dem Hammer mit dem Fahrrad rumhaue? Es wird irgendwas kaputt gehen. Also ich werde zum Beispiel das Gen rausschlagen für das Vorderrad. Ja, okay, dann habe ich einen veränderten Organismus. Jetzt geht dieser Organismus in die große, weite Welt und wird ein bisschen herausgefordert. Wird dieser Organismus selektive Vorteile haben oder Nachteile? Er wird aussterben. Ne? Das heißt, dieses Konzept der spezifizierten und der nicht reduzierbaren Komplexität ist ein sehr wichtiges System. Nämlich selbst wenn ich ein System habe und sage, okay, ich gehe davon aus, dass das Leben besteht, wenn ich von einem Organismus zum anderen kommen will, dann habe ich keinen Mechanismus, um das zu schaffen. Erstens, ich habe keinen Mechanismus, um die Information zu schaffen, denn ein Hammer zerstört die Information und verbessert sie nicht. Das Zweite ist, dieser einzige Mechanismus, den ich habe, der macht das Produkt unlebbar. Das heißt, es ist nicht adaptiert fürs Leben, das ist ein selektiver Nachteil. Das heißt, eigentlich wird die natürliche Selektion immer eine Population stabilisieren in ihren Eigenschaften, weil das Fahrrad ist okay und das wird weitergehen. Ne? Und die schlechten Fahrräder, die werden aussterben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will. Und das ist ein sehr fundamentelles Problem, was das angeht. Also wir hatten gesagt, Abiogenese, Zellenentwicklung, Multizellenentwicklung und dann die Entwicklung von verschiedenen Spezies. Und da ist wiederum die Frage, auch nach den Mechanismen, nicht reduzierbare oder spezifizierte Komplexität. Und da ist natürlich auch die Frage der Evidenz. Was geschieht auf biochemischem Niveau, das kann ich archäologisch schlecht erforschen. Aber was Tiere angeht, dann gibt es zumindest Fossilien. Ja? Und die angeblich schauen die gut zurück in die Zeit und so weiter. Und das heißt, wenn die Evolutionstheorie stimmt, und es stimmt, dass ein Mini-Pferd langsam die Evolution durchgemacht hat zum Maxi-Pferd oder zum Elefanten, dann würde ich erwarten, dass ich das auch in den Fossilien sehen kann. Das Problem ist, dass es nach wie vor, undanks der Tatsache, dass die Evolutionisten sich unglaublich viel Mühe gegeben haben auf dem Gebiet, echt unglaublich viel, dass es keine Zwischenform gibt, die überzeugend sind und die einer seriösen wissenschaftlichen Prüfung standhalten. Das heißt, nicht nur haben wir keine Mechanismen, wir haben auch keine Evidenz. Das ist natürlich etwas unangenehm. Ne? Und am Ende der Entwicklung haben wir den Menschen und wir sehen da den Kontrast zwischen der Evolutionstheorie und der christlichen Betrachtung, was die Schöpfung angeht. Der Mensch ist einmalig in der Schöpfung durch Gott. In der Evolutionstheorie ist der Mensch ein besser entwickeltes Tier. Ne? Das Problem ist, dass der Mensch nicht nur quantitativ komplexer ist, sondern auch qualitativ komplexer als all die Tiere. Und das weiß ich zum Beispiel als Schmerzforscher. Tiere empfinden nicht Schmerzen wie Menschen. Ne? Sie haben ein paar Reflexe, die den Umgang mit unangenehmen Dingen in der Umwelt umgehen, aber dieses komplexe Verhalten, das Menschen haben, wenn sie chronische Schmerzsyndrome entwickeln, mit all seinen psychologischen und soziologischen Elementen, das besteht nicht in Tieren. Und das ist, weil das zentrale Nervensystem von einer Ratte zum Beispiel einfach nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ viel primitiver ist als das Menschen. Und es gibt bestimmte Strukturen im menschlichen Gehirn, das existiert nirgendwo anders. Ne? Das heißt, die einmalige Komplexität des zentralen Nervensystems und des Gehirns allein ist schon ein absolutes Obstakel was die Evolutionstheorie angeht. Und dann gibt es auch Evidenz dafür. Ich werde nicht viel sagen können darüber, aber ich werde versuchen, das anzuticken. Es gibt transzendente Komponenten des Menschen, die nachweisbar sind und die nicht bei Tieren vorhanden sind. Und die sind natürlich absolut unfähig erklärt zu werden durch Evolutionstheorie. Okay, so viel zur Einführung. Abiogenese und chemische Evolution. Ich will, dass ihr ein bisschen Gefühl kriegt, ich kann nicht alle Details bearbeiten, aber ein bisschen Gefühl kriegt, was für ein Unsinn da verkauft wird, was Abiogenese und chemische Evolution angeht. Ne? Wie gesagt, es geht über den Ursprung von komplexen Molekülen. Ne? Und Beispiele von den komplexen Molekülen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Lipide, das heißt Fette, und dann der genetische Mechanismus mittels DNA und RNA. Und diese komplexen Moleküle sind eigentlich das Rückgrat des Lebens, biochemisch gesehen. Ne? Ohne diese komplexen Moleküle habe ich überhaupt nicht angefangen, über Leben zu sprechen. Ne? Die müssen bestehen, damit ich meine Bausteine habe, um das Leben zu schaffen. Was geschehen muss, um das zu erreichen, ist, dass einfache Moleküle, und das sind meist Säuren oder Basen, dass die miteinander polymerisieren müssen, das heißt kondensieren, chemische Reaktionen miteinander untergehen müssen, um lange komplexe Moleküle zu machen. Und die einfachen Moleküle, die Bestandteile sind, sind Zucker für Kohlenhydrate, Aminosäuren für Eiweiße, Fettsäuren für Fette und Nukleinsäuren für das genetische Material, für das DNA. Die Herausforderungen sind auf drei Niveaus. Und die sind alle Niveaus von der organischen Chemie, die mittlerweile extrem gut verstanden ist, die auch sehr gut modelliert werden kann. Und die alle eigentlich eine eindeutige Antwort geben, die Evolutionisten nicht akzeptieren wollen. Das Problem der Polymerisierung ist, dass das ein Kondensationsprozess ist. Säure und Base kombinieren sich, um ein Salz zu produzieren mit Wasser. Das Problem ist, dass die Evolutionstheorie postuliert, dass das Leben entstanden ist im Wasser, weil das natürlich der Ort ist, wo die Chemikalien gut aneinander kommen und relativ stabil bleiben. Aber das Problem ist, wenn man eine Polymerisierungsreaktion in Wasser ausführen will, dann schreibt das Massengesetz in der organischen Chemie vor, dass das Equilibrium dort landet, wo die kleinste Konzentration ist. Das heißt, wenn ich viel Wasser habe, dann habe ich wenig polymerisierte Moleküle. Und je mehr Wasser, desto weniger. Das ist eine einfache Frage der organischen Chemie. Das heißt, wenn ich postuliere, dass diese Moleküle in Wasser entstanden, dann habe ich eigentlich null Chance, statistisch gesehen, dass das stattfindet. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Das Zweite ist, Polymerisierung ist natürlich schön, aber diese Polymerisierung muss auch auf eine sehr spezifische Art und Weise geschehen. Und hier sprechen wir wieder über das Feintuning, das wir auch im anthropomorphen Universum gesehen haben. Es muss eine bestimmte Sequenz sein und diese Sequenz, die muss definiert werden. Das heißt, wo ist die Metaebene? Wo ist die Definitionsebene für diese Moleküle? Und wir sehen das im genetischen Material zum Beispiel. Wir haben verschiedene Sequenzen von Basen, die sogenannten Codone. Und jedes Codon definiert ein bestimmtes Eiweiß und dadurch auch eine bestimmte Funktion. Das heißt, ein bestimmtes Enzym, das eine bestimmte Verdauungstätigkeit ausübt oder Sonnenlichte zur Energie verwandelt im Chlorophyll in Pflanzen oder solche Sachen. Ne? Das heißt, auch das ist ein ernsthaftes Problem auf dem Gebiet. Und hier als ein Vorbild, DNS-Molekül. Ich will nicht viel über die Details sagen, aber ihr wisst alles, ein Doppelhelix. Gegenüber habt ihr die verschiedenen Codone, die füreinander kodieren. Und das hat ein Rückgrat. Und um ein DNS-Molekül zu kriegen, das ist absolut notwendig für das Leben. Und um dieses Molekül zu kriegen, müssen vier Dinge geschehen. Und jeder Schritt wird schwieriger. Das Erste ist, ich muss eine Polymerisierung haben. Ne? Im Wasser extrem schwierig. Es gibt viele intellektuelle Verbiegungen, die sie probieren, Wasser und Hitze zu kombinieren und Vulkan und mit einer kleinen Pfütze drin und so weiter, um zu versuchen, um das in den Griff zu kriegen. Aber das ist schon mal schwierig. Das ist das Einfachste. Polymerisierung muss stattfinden. Das Zweite ist, das richtige Molekül muss am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Das heißt, die Sequenz, was die Sequenz, diese Kette entlang angeht, die ist schon definiert. Und wenn diese Sequenz nicht eingehalten wird, dann ist das eine Mutation. Und das bedeutet, dass das Eiweiß, das ich spezifiziere zum Beispiel, nicht funktionsfähig ist. Ja, das ist ein Fahrrad ohne Vorderrad. Ne? Das ist der zweite Schritt, schon relativ schwierig. Dann muss die richtige Sequenz stattfinden, im Sinne nicht nur das richtige Molekül eins nach dem anderen, sondern die müssen anfangen, miteinander zu interagieren, dass sie funktionsfähig sind. Ne? Wiederum eine Form von Feintuning. Ne? Wenn ich zwei Moleküle nebeneinander habe, die die falsche Richtung miteinander kombinieren, dann ist die 3D-Struktur nicht adäquat. Ne? Und da müssen wir noch etwas sagen, das werde ich auch im nächsten Dia sagen, über die Stereoisomere. Das heißt, die meisten Moleküle, die meisten organischen Moleküle, die kommen als rechts- und linkshandige Form. Ne? Und meine Recht- und Linkhand, die sind sich ähnlich, aber sie sind Spiegelbilder voneinander. Und wenn ich jetzt eine linke Hand in eine Sequenz von linken Händen habe, dann ist das okay, dann funktioniert das Molekül. Aber wenn ein Molekül als rechte Hand in diese Sequenz kommt, dann ist die ganze Struktur und Funktion von diesem Molekül hin. Und das Problem ist, dass ich rechts und links nicht chemisch unterscheiden kann. Sie haben das gleiche Energieniveau, sondern das muss ich mit Intelligenz physikalisch durch das Schauen durch ein Mikroskop oder Erschaffen von einem komplexen Sortiermechanismus, muss ich auf eine andere Art und Weise selektieren. Und dann muss nicht nur eine dreidimensionale Faltung kommen, sondern es muss effektiv eine vierdimensionale Faltung kommen, weil die gefalteten Moleküle falten nochmal im Raum und in der Zeit, um funktionsfähig zu werden. Das sind die Dinge, die ich notwendig habe, um ein effektives DNS-Molekül zu kriegen. Das ist schon ziemlich herausfordernd, wenn wir darüber nachdenken. Und eigentlich gibt es bisher nichts, keine adäquaten Zugänge, um diese Probleme zu lösen. Meist bleiben die Versuche auf Niveau von 1 und 2 und selbst das funktioniert nicht. Wie sehen diese Probleme grundsätzlich aus? Wenn wir zusammenfassen, das Problem, was wir haben, um komplexe Moleküle zu kriegen, dann ist das erste Problem, dass wir gegen Energie- und Entropiegradienten arbeiten müssen. Ne? Weil wir meist, um von einem einfachen zum komplexen Modell einen Energiegradienten bergauf arbeiten müssen. Das heißt, der Energiezustand ist höher oder die Entropie ist niedriger am Ende des Produktes, wenn ich das komplexe Produkt habe, als am Anfang. Und wir wissen alle, nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz, hatten wir letztes Wochenende besprochen, in solchen Systemen nimmt mit der Zeit die Entropie zu, sie nimmt nicht ab. Das ist schon eine absolute Barriere. Wie gesagt, zweites Gesetz der Thermodynamik, Entropie nimmt zu mit Zeit, darum nimmt der Informationsinhalt ab mit der Zeit. Das sind starke Argumente durch die Tatsache, dass das von alleine geschieht. Dann das Zweite, das hatte ich schon angedeutet bei der Polymerisierung. Das heißt, wir müssen die richtigen Gesetze anwenden. Und die meisten Probabilitätsrechnungen, die gemacht werden für Polymerisationsreaktionen, nehmen an, dass diese Reaktionen irreversibel sind. Das ist natürlich in keinstem Fall so, weil wir wissen, dass biochemische Reaktionen sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie reversibel sind, dass sie also sehr abhängig sind von den relativen Konzentrationen, die vorhanden sind. Und das Lustige ist, wenn ich ein irreversibles System habe, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Unwahrscheinliches geschieht, mit der Zeit zu. Ja? Aber mit einem reversiblen System nimmt sie ab. Weil je mehr Zeit in das System einfließt, desto mehr Zeit hat das System, um zum Gleichgewicht, zum Ebengewicht zu kommen. Und wenn das in Wasser ist, dann ist das viel Wasser und wenig Salz. Das heißt, viel Wasser und wenig aktives, komplexes Molekül. Das heißt, auch die Idee, dass mehr Zeit in diese Gleichung reinschieben, dass das dann unmittelbar ein Resultat produziert, die Idee ist gestorben. Ne? Das Zweite hatte ich auch kurz angeschnitten, das ist ein absolutes Hindernis. Alle biochemischen Systeme des Lebens sind stereoselektiv, das heißt, sie sind abhängig, ob man ein linkshandiges oder ein rechtshandiges Molekül benutzt. Und wie gesagt, es gibt keine chemischen Methoden, um links- und rechtsdrehende Moleküle voneinander zu unterscheiden. Das hängt ab von den physikalischen Eigenschaften und die kann ich nur von außen als intelligenter Sortierer zustande bringen. Und ein falsch drehendes Molekül in einer Kette macht die stereoskopische Struktur von biochemischen Molekülen sofort total kaputt. Es funktioniert einfach nicht, weil die organische Chemie wie ein Schloss und wie ein Schlüssel funktioniert. Die beiden müssen zueinander passen und wenn irgendwas verändert wird, dann funktioniert das Schloss- und Schlüsselmechanismus nicht mehr. Ja, und dann die dreidimensionale Polymerisation, diese komplexe Faltung, die in biologischen Molekülen stattfindet, die muss auch kontrolliert werden. Die ist extrem schwierig mit konventioneller organischer Chemie zu kontrollieren. Es würden eigentlich, all diese Produkte werden heutzutage auf biochemischem Niveau gebaut. Das heißt, ich habe ein Bakterium mit einem bestimmten Enzymsystem, das als Katalysator funktioniert. Nicht nur was die Energie des Prozesses angeht, sondern auch als Rückgrat, um als Form für das Molekül, das ich produzieren will, zu funktionieren. Das heißt, ich habe so ein Rückgrat, was die Struktur, die dreidimensionale Struktur des Moleküls festhält, bis es fertig ist und in der richtigen Form ist. All das sind Gründe, warum eine biochemische Evolution im Sinne der Entwicklung von komplexen Molekülen eigentlich völlig unmöglich ist. Wenn man dieses ganze Paket anschaut, es hat niemand in der Evolutionstheorie bisher Antworten auf diese Fragen als Komplettpaket geliefert. Und ja, einen Kommentar will ich noch machen. Die Definitionsebene und wo die Informationen herkamen, das wird gänzlich. Da habe ich auch nicht drüber gesprochen, aber das besteht natürlich. Das DNS-Molekül ist vor allem Codiermechanismus. Und jeder Codon hat eine Definition, was für ein Eiweiß das bedeutet. Und wo das herkommt und wo das definiert wird und wo das festgesetzt wird, das wird in der Evolutionstheorie nicht angegangen. Genetische Evolution, das Gleiche, weil ich muss ja nicht nur die Moleküle haben, ich muss auch, wenn ich DNS habe, muss ich ein Codierungssystem haben, das sagt, diese chemische Struktur bedeutet den Bau, die Konstruktion von einem komplexen Molekül. Das muss definiert werden. Das muss definiert werden in dem primären Sinne, dass ich das Molekül konfigurieren muss. Aber es muss definiert werden auf einer zweiten Ebene, weil diese Moleküle auf eine bestimmte Art und Weise miteinander interagieren müssen. Es ist ja nicht nur ein Molekül, sondern es sind Tausende von Molekülen. Und all diese vielen Moleküle, die müssen miteinander interagieren auf eine bestimmte Art und Weise, um die biochemischen Mechanismen laufen zu lassen. Das heißt, hier eine Liste der Probleme, Definitionsebene, wo besteht sie, wird evolutionär überhaupt nicht angegangen, weil es materialistisch ist. Wo kommen die Ideen her, zum Beispiel Idee Chlorophyll, Sonnenlicht zu ATP als Energiemolekül, das ist eine Idee, wo kommt die her? Wie wurde das realisiert? Wie wurde die unterliegende Chemie feintuned, das heißt auf feine Details eingestellt? Und dann haben wir noch ein Problem, das menschliche Genomprodukt hat erstaunlicherweise gezeigt, dass wir etwa 100 Mal bis 1000 Mal weniger Gene haben, als erwartet wurde. gesehen von der Komplexität der menschlichen oder der tierischen Struktur insgesamt. Das heißt, das DNS-Molekül erklärt nicht adäquat den Informationsgehalt des menschlichen Wesens oder des tierischen Wesens. Das ist beim Schimpansen oder bei einer Ratte genauso. Das Genom ist viel kleiner, als wir dachten. Das heißt, es muss noch Information woanders in dem System sein, auf eine andere Art und Weise kodiert, das wir nicht verstehen. Und da haben wir noch überhaupt keine Zugänge. Es gibt erste Ideen, was die epigenetische Seite angeht, aber eigentlich sind wir völlig ignorant auf dem Gebiet. Auch das kann die Evolutionstheorie nicht erklären. Ne? Letztendlich die Modifikation auf dem Gebiet der genetischen Evolution, da wird ja sehr viel darüber gesprochen, über Mutation und die Sonnenstrahlung, die produziert Löcher in Zellen und das produziert dann andere Genen und dann gibt es wieder veränderte Eigenschaften. Das Problem, das hat mich schon angeschnitten, Mutationen sind immer ein Verlust von Informationen und nie eine Zunahme von Informationen. Das heißt, wenn wir das gesamte Paket anschauen, haben wir überhaupt keinen Mechanismus in der Evolutionstheorie für das Schaffen oder das Modifizieren oder die Zunahme von Informationen in biologischen Systemen. Reden wir über die Entwicklung von Spezies. Wie gesagt, das, was nötig ist, um von einer Ratte zum Elefanten zu kommen zum Beispiel, ist erstens zunehmende Komplexität und Information, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und das andere ist, dass die Notwendigkeit der Koordination zwischen den verschiedenen Organen oder den verschiedenen Systemen und das Feintuning, das dazu nötig ist, wird immer komplexer. Das heißt, ein Mensch ist als biologischer Mechanismus oder als biochemischer Mechanismus viel anfälliger und viel abhängiger, dass wirklich die Koordination gut läuft, als zum Beispiel ein Einzeller oder eine Ratte oder ein Frosch. Ja, und dafür gibt es überhaupt keine Mechanismen bisher, die beschrieben werden, wie diese Komplexität zunimmt. Ne? Wir kommen hier vor allem wieder zurück zu diesem Konzept der spezifizierten oder nicht reduzierbaren Komplexität, weil jedes Organsystem sehr genau definiert ist und auf feinste Details hin definiert ist, was das Grad von Komplexität und was das Minimum von Komplexität angeht, um dieses System laufen zu lassen. Und wir dürfen nicht vergessen, der angebliche große Trumpf der Evolutionstheorie als Mechanismus ist die natürliche Selektion. Aber wenn ich nicht reduzierbare Komplexität doch reduziere, dann habe ich eigentlich einen Organismus, der einen Nachteil hat, was die natürliche Selektion angeht. Und keinen Vorteil. Und deswegen ist das eigentlich keine adäquate Erklärung. Ja, und dann das Letzte ist wieder, und das möchte ich betonen, weil das zu wenig betont wird, die Frage der Information. Also das ganze biologische System ist ja eigentlich ein Informationsverarbeitungssystem, extrem abhängig von Evolution, von Informationsverarbeitung. Das heißt, es braucht eine Definitionsebene. Und die Frage ist nach wie vor das grundlegendste Problem des Materialismus, wo kommt die Information her? Und das Zweite ist natürlich, was das zweite thermodynamische Hauptgesetz angeht, das ist ja nicht nur über Energie, sondern auch Information. Und das zweite thermodynamische Hauptsatz, der sagt ganz klar und deutlich, dass Information in einem geschlossenen System mit der Zeit abnimmt und nicht zunimmt. Das heißt, das ist die entgegengesetzte Richtung, als die Richtung, die von der Evolutionstheorie postuliert wird. Sprechen wir noch kurz zum Abschluss über die Entwicklung von verschiedenen Spezies. Was die Spezies angeht, ist das Problem, dass es nie experimentell bewiesen worden ist. Es hat nie jemand in ein Reagenzgläschen einen Einzeller gesetzt und den bearbeitet und der ist dann zum anderen Einzeller geworden, der besser funktionierte oder neue Eigenschaften hatte. Also kein Experiment, um zu beweisen. Das zweite Problem ist, es ist nie beobachtet worden. Es haben Tausende von Wissenschaftlern haben versucht, durch Manipulation von chemischen Umwelten Modelle zu schaffen, die sich spontan organisierten zu komplexen Organismen. All diese Experimente sind nicht erfolgreich gewesen. Und das größte Problem oder ein anderes großes Problem ist, dass wenn man die Fossilien anschaut, dann gibt es auch keine Übergangsformen zwischen den verschiedenen Formen des Lebens. Das heißt, die Übergangsformen zwischen einem Dinosaurier und einem Vogel zum Beispiel, die wird viel postuliert. Es wurden viele Fossilien verkauft, Archaeopteryx zum Beispiel. Und alle beim näheren Anschauen waren keine Übergangsformen, sondern sehr gut entwickelnde N-Formen in ihrem Gebiet. Das heißt, auch was die Observation angeht, keine Evidenz. Das Letzte, was ich angehen will, ist, es gibt qualitative Unterschiede in Verhältnissen. Ihr erinnert euch, wir hatten über Materie und Energie gesprochen als ein Inhalt der Realität. Das Zweite war Information gewesen und das Dritte waren die Verhältnisse gewesen. Ne? Wie interagieren verschiedene Teile? Die Tierwelt ist ja einmalig, was unsere Schöpfung angeht, indem sie andere Verhältnisse hatte als ein Stein. Also ein Stein verhält sich anders oder hat andere Interaktionen mit seiner Umwelt als ein Frosch oder eine Ratte. Und wiederum hat eine Ratte oder ein Frosch ein anderes Verhältnis zu seiner Umwelt als ein Mensch. Das sind nicht nur quantitative Unterschiede, sondern qualitative Unterschiede. Und diese Unterschiede haben zu tun mit der Passivität der Interaktion. Und das Erste, was auch evolutionistische Theorie nicht adäquat erklären kann, ist der Unterschied zwischen tot und lebendig. Es gibt sehr viele Experimente, sowohl auf Mikro- als auch auf Makroniveau, die Organismen angeschaut haben, direkt vor und nach dem Tod, ehe eine Verwesung eingetreten hat, um zu gucken, ob chemische oder physikalische Unterschiede sind. Und es sind keine chemischen physikalische Unterschiede zwischen einem toten und einem lebendigen Tier, wenn man die Verwesung ausschließt. Das kann man nicht nachweisen. Das heißt, ein totes Tier hat andere Verhältnisse als ein lebendiges Tier und die kann ich auf einem materialistischen Niveau nicht erklären. Tot, lebendig, und dann natürlich Mensch, Tier, Pflanze, Stein. Da sehen wir ganz klar, dass die Passivität oder die Passivität von Verhältnissen zunimmt von dem Menschen zum Stein. Ein Stein ist völlig passiv in seinen Verhältnissen, kann nichts aus seiner eigenen Initiative. Das heißt, der Determinismus und die Voraussagbarkeit von dem Verhalten von diesem Organismus, die wird immer größer, je einfacher das Wesen. Das heißt, ein Mensch ist sehr schwer vorauszusagen, was er tun wird. Frosch ist schon ein bisschen einfacher, ein Stein ist absolut deterministisch innerhalb bestimmten Grenzen. Und diese Unterschiede werden nicht durch physikalische Komplexität erklärt. Wenn ich zum Beispiel einen Oktopus nehme und einen Menschen, die haben beide extrem komplexe zentrale Nervensysteme. Aber ein Oktopus ist doch, was seine Verhältnisse angeht, etwas ganz anderes als ein Mensch. Das heißt, die physikalischen Eigenschaften alleine erklären das nicht. Zum Abschluss der Mensch, und das ist eigentlich der ultime Beweis, wir haben gesehen in der Passage, die wir gelesen haben, dass der Mensch echt separat geschaffen wurde mit separaten Eigenschaften. Ich kann nur ein paar Punkte anticken. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine Vorlesung für sich selbst ist. Das menschliche Gehirn ist unglaublich komplex. Ne? Und das menschliche Gehirn hat mehr Synapsen zum Beispiel, als es Moleküle im Universum gibt. Ne? So komplex ist das von seiner Struktur her. Und man kann sich vorstellen, um so ein komplexes Wesen zu schaffen, dass es gerade von Feintuning und von Auswahl von biochemischen Parametern, jetzt nicht physikalischen, sondern biochemischen Parametern, extrem kritisch ist, um ein funktionierendes Gehirn echt funktionieren zu lassen. Und ich kann das Gehirn sehr leicht kaputt machen, indem ich einmal mit dem Hammer drauf haue. So empfindlich ist das. Ne? Dann gibt es sehr viele Phänomene, die alle für eine transzendente Komponente des Menschen sprechen. Ich nenne das das Self in its Brain, das Selbst in sein Gehirn. Also es gibt sehr viel neurowissenschaftliche Forschung, die klar zeigt, dass das Gehirn und das Selbst des Menschen zwei separate Phänomene sind. Und dass das Selbst des Gehirns kontrolliert, so wie ein Klavierspieler ein Klavier. Und wir können ganz klar unterscheiden zwischen dem Klavier und dem Klavierspieler. Das heißt, wir können nicht das Phänomen Mensch in seiner Bewusstheit, in seinem freien Willen, in seiner Komplexität auf physikalischer oder biochemischer Ebene beschreiben oder erklären. da muss eine transzendente Komponente sein. Und hier ein paar Vorbilder. Freier Wille, der Mensch ist nicht unendlich manipulierbar. Er kann immer Nein sagen. Und da gibt es sehr viele psychologische Experimente, die sagen, es kommt immer eine Grenze, wo der Mensch Nein sagen kann. Und dann hatte die äußere Umwelt oder ein äußerer Mensch keinen Einfluss mehr. Das heißt, es ist eine geschlossene Welt. Ne? Dann die Tatsache, dass wir die biochemische Basis und die physikalische Basis des Denkens, was ja eine Haupteigenschaft des Menschen ist, die ihn unterscheidet von anderen Tieren, die haben wir immer noch nicht im Griff. Und die entzieht sich eigentlich einer pur materialistischen Erklärung. Und eins der Vorbilder, um zu beweisen, dass das Denken des Menschen transzendent ist, es gibt Experimente, die ich kann ich jetzt nicht erklären, aber die sind interessant, sind beschrieben in dem Buch von Eccles und Popper, The Self and Its Brain, für die, die interessiert sind. Der Mensch ist fähig, die Reihenfolge von Ereignissen zu verändern innerhalb des Gehirns. Dass Dinge, die später geschehen, als früher geschehen, empfunden werden zum Beispiel. Das kann ich hart neuroelektrophysiologisch beweisen zum Beispiel. Das ist natürlich nicht kompatibel mit einer materialistischen Weltanschauung. Und dann natürlich, erinnert euch an die lange Diskussion, die wir hatten in der Quantenmechanik über den Beobachter. Der Mensch ist fähig, von außerhalb einem formalen System zu beobachten und sowohl interne als externe Beobachtungsweisen oder Standpunkte einzunehmen. Das ist eigentlich in einem geschlossenen naturalistischen oder materialistischen System nicht möglich. Und dann, hier kann ich auch nicht drüber sprechen, aber wir wissen, dass der Mensch einmalig kreativ ist. Es gibt ein sehr gutes Buch von Arthur Koestler, das heißt The Active Creation. Das hat er schon in den 50er Jahren geschrieben. Es ist nach wie vor eins der klassischen Bücher auf dem Gebiet, wie er zeigt zum Beispiel, wie Mozart seine Symphonien geschrieben hat. Ne? Und er hatte die Idee in seinem Kopf, die ist ihm plötzlich gekommen, komplett. Und er musste nur niederschreiben. Ne? Das hat sich nicht entwickelt, Phase für Phase, Stück für Stück, sondern es war komplett als Idee in seinem Kopf. Das hat er dann niedergesetzt. Und dieses Phänomen wird beschrieben für Musik, das wird für wissenschaftliche Forschung beschrieben, es wird für Schreiben beschrieben. Irgendeine Komponente hat der Mensch, die transzendent ist, wo diese Ideen als komplette Einheit bestehen und die dann in diese Realität getragen werden. Okay, Zusammenfassung. Auch hier können wir wiederum sagen, dass die Notwendigkeit und die Existenz von einer transzendenten Komponente und von einem superintelligenten transzendenten Wesen deutlich sind für jeden, der ohne Vorurteile die Biologie anschaut. Ne? Das ist nicht nur in der Physik so, sondern auch in der Biologie. Und die Herausforderung ist die gleiche. Wir müssen diese transzendente Welt erforschen und Interaktion suchen mit diesem intelligenten Wesen in diesem System. Damit haben wir die erste Vorlesung fertig. 10 Minuten Pause und dann machen wir die zweite Vorlesung.